Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Vor 10 Jahren ist zum ersten Mal der Hashtag Black Lives Matter erschienen. Aber wo steht die Bewegung jetzt? Was hat sie bisher erreicht? Für Nicole Robinson, Black Lives Matter Aktivistin aus Louisville in Kentucky, ist klar, dass es etwas Zeit braucht, bis man die Früchte der Bewegung erntet. Aber langsam ändere sich etwas für schwarze Menschen in ihrer Stadt.
And it's just going to take some time for us to see those seeds that we planted. But slowly but surely things are changing for black people here in the city. Yeah.
Über 10 Jahre Black Lives Matter sprechen wir gleich mit Simon Wendt, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Außerdem stellen wir ein Fotoband vor, ein Langzeitprojekt, das die Menschen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe begleitet hat. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood streiken. Was bedeutet das jetzt für die Filmproduktion? Auch das erfahren wir gleich. Heute vor genau 10 Jahren erschien zum ersten Mal der Hashtag Black Lives Matter auf Twitter. Die US-amerikanische Aktivistin und Autorin Alicia Garza hatte auf Facebook geschrieben: Black people, I love you, I love us. Our Lives Matter. Und das wurde dann mit dem Hashtag Black Lives Matter auf Twitter weiterverbreitet. Dem vorausgegangen war der Freispruch von George Zimmerman, der als Mitglied einer Nachbarschaftswache den schwarzen Teenager Trayvon Martin erschossen hatte. Was hat Black Lives Matter seitdem erreicht und wo steht die Bewegung jetzt? Das kann vielleicht Simon Wendt beantworten. Er ist Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und hat vor 3 Wochen eine Konferenz zur Geschichte der Black Power-Bewegung organisiert. Guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie vor 10 Jahren den Hashtag in den sozialen Netzwerken wahrgenommen? Können Sie sich noch daran erinnern?
Ich kann mich noch daran erinnern, wobei der Fokus auch in Deutschland ja vor allem die Gewalt gegen schwarze Menschen, also in dem Fall Trayvon Martin, war. Und ich war sehr beeindruckt damals, wie schnell sich die Bewegung entwickelt hat und was sie tatsächlich auch in den letzten 10 Jahren erreicht hat.
Wann war Ihnen denn bewusst, dass da wirklich eine neue Bürgerrechtsbewegung heranwächst?
Ich denke, im Jahr 2014, 15, als ja sehr viele Proteste in den USA stattgefunden haben, zum Beispiel in Ferguson, Missouri, da war schon klar, dass das eine neue Qualität hat. Und da war klar, dass hier etwas bewegt werden kann, auch wenn das natürlich wie bei allen sozialen Bewegungen Höhen und Tiefen hatte.
Kann man denn überhaupt von der Bewegung sprechen? Ich glaube, die ist relativ dezentral organisiert, auch wenn es eine Organisation in den USA gibt, die so heißt, oder?
Genau, ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass das natürlich nicht eine einzige Bewegung ist, sondern eigentlich aus vielen verschiedenen Organisationen besteht, die oft auf lokaler Ebene aktiv sind und die sich zusammengeschlossen haben, aber eben nicht unbedingt eine Führerpersönlichkeit, wie noch während der Bürgerrechtsbewegung haben, sondern eine sehr dezentral organisierte Bewegung ist. Und deswegen sind Dinge, die sie teilweise schaffen, auch gar nicht so sichtbar.
Wenn Sie jetzt die Bürgerrechtsbewegung aus den 60er und 70er Jahren ansprechen, knüpfen denn die neuen Aktivistinnen an die alten Forderungen von damals an? Oder was sind die Themen, was sind die Hauptthemen der Black Lives Matter Bewegung?
Ja, ich denke, speziell wenn man sich die Black Power Bewegung der 60er und 70er Jahre anschaut, dann sind viele der Dinge, die Black Lives Matter fordert, letztendlich inspiriert von der Black Power Bewegung. Sei es Polizeigewalt, sei es das Problem schwarzer Menschen, die ins Gefängnis geworfen werden und teilweise höhere Strafen bekommen als weiße Menschen, sei es der Alltagsrassismus, den schwarze Menschen jeden Tag erleben. Das sind also Dinge, die wirklich auch schon in den 60er und 70er Jahren kritisiert wurden und dadurch also viel von den 60er, 70er Jahren übernommen wurde.
Ja, und was kann man jetzt sagen? Was wurde erreicht? Also die Black Lives Matter Bewegung hat getwittert, übersetzt: Allein in den letzten 10 Jahren haben wir gemeinsam schon Berge versetzt und das können wir auch weiterhin tun. Vor 3 Jahren hat ja die Tötung von George Floyd bei einer Polizeidurchsuchung der Bewegung weltweit Zulauf beschert. Aber hat Black Lives Matter tatsächlich seitdem Berge versetzt? Man könnte ja auch argumentieren, dass es zu diesem Tod kam, zu dieser Tötung. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass der Rassismus in der US-Gesellschaft und natürlich auch weltweit immer noch ganz stark vorhanden ist?
Ja, es ist natürlich immer eine Frage, wie man Berge definiert. Ganz klar ist, dass der strukturelle Rassismus nicht besiegt worden ist, dass der nach wie vor sich in der Gesellschaft festgesetzt hat. Aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Black Lives Matter-Bewegung diesen Rassismus sichtbar gemacht hat, diesen Rassismus angeprangert hat und der öffentliche Diskurs in dem Zusammenhang deswegen viel mehr sich auf diese Themen konzentriert. Und das ist schon eine ganz wichtige Sache, also einfach das Thema auf die Agenda zu setzen und Leute aufmerksam zu machen auf dieses Problem. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, was jetzt zum Beispiel rassistische Polizeigewalt angeht, dass sich Dinge verändert haben. Sicherlich nicht so, wie wir uns das wünschen, aber tatsächlich sehen wir hier Fortschritte und es bleibt abzuwarten natürlich, was in der Zukunft passiert.
Wie würden Sie diese Fortschritte denn definieren? Also ja klar, es gab einige Reformen bei der Polizeiarbeit in den USA. In manchen Bundesstaaten sind zum Beispiel die unangekündigten Hausdurchsuchungen verboten. An manchen Orten müssen Polizisten jetzt Körperkameras tragen und ein Deeskalationstraining durchlaufen. Aber es kommt ja doch immer wieder zu drastischen Fällen von Polizeigewalt. Also wie äußern sich diese Fortschritte?
Genau, wenn wir von Fortschritt sprechen, müssen wir natürlich feststellen, dass das nicht flächendeckend passiert. Aber was wir zum Beispiel in Minneapolis sehen, also dort, wo George Floyd auch ermordet wurde von einem weißen Polizisten, ist jetzt ja ein Bericht vor kurzem veröffentlicht worden vom Justizministerium, der die Polizeiarbeit anprangert und der ankündigt, eine Art von Vereinbarung mit der Stadt anzustreben, in der letztendlich die Zentralregierung dann die Polizeibehörden überwacht und versucht, diese Missstände zu korrigieren. Das gab es auch schon in anderen Städten in der amerikanischen Geschichte. Und das ist tatsächlich eine Sache, die erfolgreich ist, die aber sehr mühsam ist und sehr lange dauert. Aber diese Dinge wären nicht passiert ohne die Black Lives Matter-Bewegung.
Da, wo man Themen auf die Agenda setzt, da gibt es auch Widerstand. Das zeigt eine aktuelle Studie des Meinungsforschungszentrums Pew Research Center in Washington. Und diese Studie sagt, dass die Unterstützung für die Bewegung durch US-Amerikaner inzwischen stark nachgelassen hat. Vor 3 Jahren waren es noch 2/3, die sich für die Ziele aussprachen. Jetzt sind es nur noch die Hälfte der Bevölkerung. Aber das ist natürlich auch sehr unterschiedlich je nach Hautfarbe. Schwarze unterstützen die Black Lives Matter-Bewegung immer noch zu mehr als 80%. Und auch bei Wählern der Demokraten liegt die Unterstützung über 80%. Also man könnte jetzt ganz flapsig formuliert sagen, es gibt Widerstand von Weißen. Wo würden Sie sagen, steht die Bewegung heute?
Ja, ganz klar ist, dass während der Trump-Administration die konservative Seite Amerikas natürlich viel Zulauf bekommen hat und diese sich natürlich auch gegen die Black Lives Matter-Bewegung gestellt hat. Das hat sich natürlich negativ ausgewirkt. Aber was wir auch sehen müssen, ist, dass die Black Lives Matter-Bewegung ja eben keine nationale Bewegung in dem Sinn ist, sondern eben in vielen Städten Amerikas tätig ist. Das heißt also auch auf lokaler Ebene nach wie vor aktiv ist und dort versucht, Dinge zu bewegen. Insofern ist sie vielleicht nicht mehr so sichtbar, ist aber nach wie vor aktiv. Und es bleibt natürlich abzuwarten, ob es auch wieder eine Art von nationaler Bewegung gibt, die dann auch wieder Rassismus stärker ins Bewusstsein des weißen Amerikas rückt.
Was wurde denn auf Ihrer Konferenz, die Sie vor kurzem organisiert haben, über die Black Lives Matter-Bewegung gesagt? Sie hatten ja ganz verschiedene WissenschaftlerInnen eingeladen, auch aus den USA. Ja, wie sehen Sie die Black Lives Matter-Bewegung heute?
Die Wissenschaftlerinnen, speziell afroamerikanische Wissenschaftlerinnen, die wir eingeladen hatten nach Frankfurt, haben nochmal deutlich gemacht, wie wichtig zum Beispiel die Beiträge von schwarzen Frauen waren während der 60er und 70er Jahre, aber eben auch in der Gegenwart und wie die Black Lives Matter Bewegung insofern die Black Power Bewegung und ihre Ziele teilweise fortführt, dabei aber natürlich auch immer wieder auf Widerstand stößt. Und es bleibt nun abzuwarten, was in den nächsten weiteren zehn Jahren passiert. Aber die Black Lives Matter Bewegung hat tatsächlich sehr viel erreicht. Und es bleibt abzuwarten, was vielleicht noch weiter erreicht werden kann.
Denken Sie, dass das eine Bewegung ist, die nicht so schnell abebben wird?
Bei sozialen Bewegungen ist es nicht immer ganz einfach vorherzusagen, was passieren wird. Aber klar ist, dass die Bewegung auf lokaler Ebene nach wie vor stark verwurzelt ist in afroamerikanischen Gemeinden und dass der Zuspruch nach wie vor sehr groß ist. Aber natürlich brauchen soziale Bewegungen auch Geld. Das ist nicht immer da. Und insofern bleibt eben auch abzuwarten, wie die finanzielle Seite sich auswirkt, wie viel Leute bereit sind zu geben. Und das kann sich natürlich auch innerhalb der nächsten Jahre ändern.
Und wie sieht es in Deutschland aus? Wie stark ist Black Lives Matter in Deutschland?
Ja, klar, man muss sehen, dass Black Lives Matter auch ein globales Phänomen war und ist und dass hier in Deutschland natürlich auch sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten sich den Zielen verschrieben haben, die die Black Lives Matter Bewegung hat. Also auch hier in Deutschland sehen wir durchaus Entwicklungen, die in eine ähnliche Richtung gehen wie in den USA. Aber auch hier ist vieles auf lokaler Ebene zu sehen und nicht unbedingt auf nationaler Ebene. Deswegen ist es im Augenblick noch schwer vorherzusagen, wie die langfristigen Auswirkungen sein werden in Deutschland.
Das sagt Simon Wenn, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Vor 10 Jahren ist zum ersten Mal der Hashtag Black Lives Matter erschienen. Dankeschön für das Gespräch.
Danke.
Bei der Flutkatastrophe vor 2 Jahren, am 14. Juli 2021, kamen nach tagelangem Dauerregen in Deutschland mehr als 180 Menschen ums Leben. Besonders betroffen war der Landkreis Ahrweiler, wo das Hochwasser der Ahr eine Spur der Zerstörung hinterließ. Etwa 17.000 Menschen haben damals ihren gesamten Besitz verloren. Gleich am Tag nach der Katastrophe haben sich 5 Fotografen und Fotografinnen aus verschiedenen deutschen Städten, alles Mitglieder des Docs-Kollektivs, auf die Reise ins Ahrtal gemacht, um die Lage vor Ort zu fotografieren und zu dokumentieren. Insgesamt 1 Jahr lang haben sie das gemacht, hatten also einen längeren Atem als die relativ kurze Aufmerksamkeit vieler Medien. Jetzt ist ein Fotobuch aus dieser Arbeit entstanden. Es heißt 1 Jahr entlang der Ufer. Morgen erscheint es. Und jetzt bin ich mit einem der Fotografen verbunden. Maximilian Mann, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Schönen guten Abend, hallo.
Wie war das denn vor 2 Jahren? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass das ganze Ausmaß ja erst so Stück für Stück bekannt wurde. In Norddeutschland haben die Menschen fröhlich Urlaub gemacht bei bestem Wetter und im Ahrtal ging die Welt unter. Wie kam es denn, dass sie dann so schnell beschlossen haben, da müssen wir hin, das müssen wir fotografieren?
Ja, da haben Sie total recht. Auch uns ging es so. Am Anfang haben wir natürlich dieses Ausmaß noch überhaupt nicht überblicken können und sind einfach mal losgefahren sozusagen. Parallel sind wir losgefahren ins Ahrtal und ich war zunächst in Hagen und da war natürlich auch das Ausmaß sichtbar, aber erst mit den Tagen, wo wir tiefer im Ahrtal dann waren, ist dieses Ausmaß sichtbar geworden.
Wenn man dann in so eine katastrophale Situation kommt mit einer Fotokamera, das ist ja nicht so ganz einfach. Die Menschen waren vermutlich schwer traumatisiert, hatten da auch mit der Bergung zu tun. Wie haben die denn auf Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Kollektiv reagiert?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und das hat sich auch im Verlauf unserer Arbeit geändert. Am Anfang war das tatsächlich so, dass es Menschen gab, die erstmal kritisch waren, wenn wir mit einer Kamera dort waren. Und da waren dann Gespräche sehr, sehr wichtig. Wir haben uns gut erklärt, was wir machen, warum wir das machen. Und wenn natürlich jemand nicht fotografiert werden wollte, haben wir das natürlich total respektiert. Aber wir haben uns natürlich oft die Frage gestellt, dürfen wir als Beobachter während so einer Katastrophe überhaupt Fotos machen? Oder müssen wir ihr helfen? Und das war auch ein Konflikt, der uns natürlich begleitet hat. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, ja, wir müssen diese Flut dokumentieren.
Sonst hätten wir keine Bilder davon.
Ganz genau. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass es einfach auch einen Beweis gibt und dass auch viele Menschen, die eben nicht vor Ort waren, ein Gefühl für dieses Ausmaß dieser Katastrophe bekommen.
In Ihrem Fotoband gibt es jetzt nicht nur diese Bilder, sondern auch Interviews mit AnwohnerInnen und Betroffenen und HelferInnen. Wie war denn deren Blick auf diese Katastrophe? Also haben die zum Beispiel sofort die Verbindung zum Klimawandel oder die baulichen Eingriffe in die Natur thematisiert oder stand das erstmal überhaupt nicht im Vordergrund?
Also ich glaube, die ersten Tage denkt man an was anderes. Da möchte man erstmal alles Notdürftige retten. Viele haben natürlich auch getrauert um Nachbarn, Nachbarinnen, um Angehörige. Das stand, glaube ich, natürlich im Vordergrund. Aber wir haben diese Interviews später geführt, erst nach 1 Jahr etwa. Und natürlich gibt es da viele Menschen, die auch den Klimawandel damit verantwortlich machen, auf jeden Fall.
Und Sie haben sich ja ganz bewusst entschieden, als Kollektiv zu arbeiten. Also das Docs-Kollektiv gibt es schon seit 2018. Man sieht den Bildern jetzt nicht unbedingt an, dass 5 verschiedene Personen diese Bilder gemacht haben. Wie einigen Sie sich denn vor so einem Einsatz? Also einigen Sie sich da auf einen Stil oder sprechen Sie sich da irgendwie ab?
Also wir kennen uns, wie Sie sagen, schon sehr, sehr lange auch und sind auch sehr eng freundschaftlich verbunden und wissen, wie wir arbeiten. Also wir kennen uns sehr, sehr gut und wir haben dann in den ersten Tagen einfach sozusagen eine Grundstimmung rausgearbeitet und zusammen besprochen und daran dann weiter fotografiert. Und es war, glaube ich, sehr, sehr gut, dass wir eben zu 5 vor Ort waren. So konnten wir nämlich parallel an verschiedenen Orten gleichzeitig arbeiten, was in so einer total unübersichtlichen Lage sehr, sehr wichtig war.
Wie würden Sie denn diese Bildsprache beschreiben? Also ich kann das gar nicht so einfach machen. Ich würde sagen, die haben irgendwie so eine, teilweise wirkt es so wie Stillleben, also hat so eine große Stille und dann gleichzeitig ist aber auch oft ein ganz bestimmter Moment eingefangen von dieser Katastrophe. Also Leute bergen ihr Hab und Gut oder stehen irgendwo erschöpft. Man sieht natürlich viel Schlamm. Ja, wie würden Sie als Fotograf diese Bildsprache beschreiben?
Das ist gar nicht so leicht, Fotos zu beschreiben im Radio. Ja, es sind natürlich melancholische Bilder auch, die irgendwie aber auch in einer Weise ruhig daherkommen tatsächlich und diese Katastrophe nicht dramatisieren, glaube ich. Genau, und es geht ja letztendlich auch nicht nur um das Ahrtal, sondern auch, wie praktisch eine Region mit einer riesigen Katastrophe und so einem Verlust umgeht. Und uns war eben auch wichtig, nicht nur dann Trauer und Zerstörung zu zeigen, sondern auch, wie Menschen sich langsam wieder an einen Alltag gewöhnen, wie erste Feste gefeiert werden. Also es erzählt, glaube ich, auch von Zusammenhalt und von Hilfsbereitschaft, diese Fotos.
Das ist ja ganz selten, dass jemand so einen langen Atem hat und dann dranbleibt, jenseits der ersten Aufmerksamkeit. Wie sieht's denn da jetzt heute aus in den Ortschaften? Und wie geht's den Menschen?
Also ich glaube, vielen geht es immer noch nicht gut natürlich. Das hat tiefe Wunden hinterlassen. Auch wenn äußerlich es natürlich jetzt besser aussieht als vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, ist diese Katastrophe überall zu spüren noch. Und ich glaube, das wird leider auch noch eine ganze Weile so bleiben.
Und was erhoffen Sie sich jetzt von der Veröffentlichung dieses Buches? Also dass noch mehr Menschen die Bilder sehen und es auch wahrnehmen, dass es diese Katastrophe gegeben hat?
Ganz genau. Ich glaube, es geht einfach um Aufmerksamkeit. Um Aufmerksamkeit auf das Thema und auf den menschengemachten Klimawandel letztendlich. Weil diese extremen Ereignisse werden leider in Zukunft mehr werden. Und ich fürchte, das Ahrtal wird nicht die einzige Katastrophe sein, die wir erleben werden.
Ein Jahr entlang der Ufer. Ein Fotoband zur Flutkatastrophe vor 2 Jahren im Ahrtal vom Docs-Kollektiv. Der Fotoband erscheint morgen im Verlag Kettler für 29 Euro. Einer vom Docs-Kollektiv ist Maximilian Mann. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Und die Fotos vom Docs-Kollektiv sind seit heute auch auf dem Fotodocs in München zu sehen, dem Fotofestival für aktuelle Dokumentarfotografie. Die Festivalmacher hatten sich gefragt, wie sich Bilder finden lassen, die uns die schleichende Erderwärmung veranschaulichen, jenseits vom schmelzenden Eisberg. Tobias Krone hat sich die 11. Ausgabe des Fotofestivals angesehen in der Lothringer 13 Halle und hat dabei neue, alternative Blickwinkel auf die Klimakrise gesucht.
Es sind Handabdrücke auf Asphalt, Teerbrocken, teils noch Spuren von Straßenmarkierungen darauf und natürlich die fädigen, bernsteinfarbenen Reste des Klebstoffs. Handabdrücke der letzten Generation, fotografiert von Paula Winkler und Sibylle Fendt.
In Berlin kannten wir so einen Ort, wo sich viele Aktivisten nach dem Protest getroffen haben, um dann dort was zu essen zu bekommen. Und dann haben wir es da so klopfen und hämmern gehört. Und dann haben wir gesehen, dass da so eine Ecke eingerichtet wurde, wo dann die einen den anderen helfen, um sich aus diesen Steinen zu lösen.
Weil die AktivistInnen teils so starken Klebstoff verwendet hatten, dass sie von der Polizei nicht mehr gelöst werden konnten, waren sie mitsamt einem Stück Asphalt herausgeschlagen und mit dem kiloschweren Gestein an der Hand in die Freiheit entlassen worden. Die Überreste davon lassen sich als eine starke Metapher lesen, Sibylle Fendt.
Man könnte ja denken, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 200.000 Jahre alt, das ist so der Urmensch. Oder das ist vielleicht nach unserem allem Ableben die Spuren, die der Mensch irgendwie auf der zerstörten Erde übrig gelassen hat. Oder.
Die menschengemachten Fossilien, sie treffen das Motto des Fotofestivals Future Perfect sehr gut. Es geht dem 7-köpfigen KuratorInnen-Team dabei um eine Regnose, also den Versuch, die Gegenwart aus einer Perspektive der Zukunft heraus zu betrachten. Wie zeigt sich der Klimawandel und was macht er mit uns? Die Zugänge zu dem Thema sind teils sehr innovativ, zum Beispiel in der Serie Deponie des Berliner Fotografen Tobias Kruse.
Es geht tatsächlich am Ende eher um eine Art gesellschaftlichen Klimawandel, den wir gerade erleben und den ich vielleicht so vor 3, 4, 5 Jahren zum ersten Mal wirklich massiv wahrgenommen habe und der mich stark erinnert hat an die 90er Jahre im Osten in der Provinz. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und zu schauen, wo sind denn diese ganzen Narben und Hinterlassenschaften.
Tobias Kruses Erzählung des Ostens besteht aus dem Zarten und dem Verhärteten. Ein Pferdeauge geschlossen, um sich vor Fliegen zu schützen. Neonazis beim Hitlergruß in der Fankurve von Dynamo Dresden. Die zugewachsene Giftmülldeponie bei Schönberg an der Ostsee. Der Ort, an dem die westlichen Chemiekonzerne gegen die Wiesen Millionen Tonnen toxischen Abfalls vergruben. Es geht in Tobias Kruses Fotografien um das Eindringen, und um das Ausblühen, das Martialische und das Fragile. Eine treffend unbequeme Sicht auf den politisch gerade wieder viel diskutierten Osten. Im äußersten Südwesten der Welt dagegen, an den Gletscherbuchten Feuerlands, fotografierte Akosua Victoria Adusanya.
Mir ging es darum, die erste durch Blockchain und durch Kunst finanzierte wissenschaftliche Expedition, die eben unpolitisch ist, zu finanzieren.
Die junge Deutsch-Ghanaerin begleitete chilenische WissenschaftlerInnen auf einer Expedition der Klimawandelerforschung. Ihre Fotokunst wird zur Performance. Auf plakatgroßen Abzügen von Küstenaufnahmen kreierte sie in ihrer Dunkelkammer Effekte wie einen Rotstich, um auf die Rotalgenpopulationen aufmerksam zu machen, die durch schmelzende Gletscher entstehen. Und mit dem digitalen Verkauf mancher Werke versuchte sie gleichzeitig, die Forschungsexpedition zu unterstützen.
Man muss sich vorstellen, dass so ein Research-Project, die sitzen Jahre daran, um die Gelder zu kriegen, und kriegt man es oder kriegt man es nicht. Das fand ich interessant, dass es den Künstlern genauso geht.
Sterbende Baumskelette, die durch Blitz aufgehellt gespenstisch weiß erscheinen. Ein Sommernachtsalbtraum im Süden Italiens. Die Bilderserie des franco-italienischen Künstlerduos Valentina Piccini und Jean-Marc Caimi ist in drei großen Komplexen aufgehängt. Im Zentrum die Madonna, das Jesuskind, hat einen Ölzweig in der Hand. Nicht zufällig erscheint das Werk wie ein Altarbild. Es geht um das Sterben der hitzegeschwächten Olivenbäume in Apulien, ausgelöst durch ein Bakterium, das massenhaft Olivenbäume befällt. Und es geht um die verzweifelte Suche nach einem Schuldigen. Valentina Piccini.
Die Dynamiken waren sehr ähnlich wie bei der Covid-Pandemie. Wir machen den Vergleich sehr oft. Weil genauso wie bei Covid hatten die Leute weder Vertrauen in die Wissenschaft noch in die Politik. Es gab viel Unwissenheit. Es gab Verschwörungstheorien, ob die großen Konzerne dahinter steckten, die Großgrundbesitzer oder vielleicht die Mafia.
Die Fotoserie hat etwas Heftiges, sehr Intimes. Die Olivenbauern vertrauen den FotografInnen nach und nach sogar ihre Fotoalben an. Teile daraus sind auch hier zu sehen. Klassenfotos, auf dem etwa einzelne Köpfe durch Brandflecken ersetzt wurden. Und doch bleiben die Fotografen selbst in der nötigen Distanz. Sie interessieren sich auch für die Wissenschaft, für die Experimente mit resistenten Pflanzen, die vielleicht die apulische Landwirtschaft retten könnten. Das sind die spannenden Ansätze dieser Ausstellung. Es gibt hier auch die Bilder vom Klimaprotest in Lützerath zu sehen, die Bilder aus dem zerstörten Ahrtal. Doch die können uns noch wenig sagen über das, was wir gewesen sein werden. Noch sind sie viel zu präsent in unseren Köpfen.
Fotodocs, das Festival für aktuelle Dokumentarfotografie, ist heute gestartet. Noch bis Sonntag gibt es verschiedene Talks und Diskussionen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und die Ausstellung in der Lothringer 13 Halle in München ist noch bis zum 20. August zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Hollywoods Schauspieler treten in den Streik. Das gab die Gewerkschaft Screen Actors Guild bekannt. Zuvor war heute eine Deadline zur Einigung im Streit um die Forderungen der US-Schauspieler an die Filme und Fernsehstudios verstrichen. Die Gewerkschaft und der Verband der TV- und Filmstudios hatten wochenlang verhandelt und auch Schlichter hinzugezogen. Der Streik ist ein weiterer harter Schlag für die Unterhaltungsindustrie in den USA. Seit dem 2. Mai haben bereits die Drehbuchautoren ihre Arbeit niedergelegt. Autoren wie Schauspielerinnen leiden darunter, dass zwar mehr Filme und Serien produziert werden, aber die Budgets sinken. Auch der Umgang mit künstlicher Intelligenz ist ein Thema. Der Autor und Sinologe Richard von Schirach ist tot. Er starb am 11. Juli im Alter von 81 Jahren, wie der Hansa Verlag in München mitteilte. Von Schirachs Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. So war er unter anderem Übersetzer und Herausgeber der Biografie des letzten chinesischen Kaisers Pu Yi. Sie diente als Grundlage für Bernardo Bertoluccis Film »Der letzte Kaiser«. Der 1942 in München geborene von Schirach stammt aus einer bekannten Familie. Er war das vierte Kind des nationalsozialistischen Reichsjugendführers Baldur von Schirach. Seine 2005 erschienene Autobiografie »Der Schatten meines Vaters« ist laut Verlag eine berührende Erinnerung an seine Kindheit und eine Auseinandersetzung mit seinem Vater. Frankreich erleichtert die Rückgabe von Nazi-Raubkunst aus öffentlichen Sammlungen an die Nachfahren der ursprünglichen Besitzer. Ein entsprechendes Gesetz hat das Parlament in Paris beschlossen. Bislang können Werke aus staatlichen Museen nur zurückgegeben werden, wenn das Parlament eine Ausnahmeregelung verabschiedet. So wurde im Februar 2022 eigens ein Gesetz für die Rückgabe von 15 Werken erlassen, darunter ein Gemälde von Gustav Klimt aus dem Musée d'Orsay. Künftig ist für eine Restitution keine Abstimmung des Parlaments mehr nötig, sondern lediglich die Entscheidung einer Fachkommission. Die Stimme des verstorbenen Schlagersängers Karel Gott kehrt zurück. Mithilfe von künstlicher Intelligenz ahmt der tschechische öffentlich-rechtliche Rundfunk Český Rozhlas den samtenen Klang der goldenen Stimme von Prag nach. Zum Einsatz kommt die Stimme in einer Lesung aus der posthum erschienenen Autobiografie Karel Gotts. Die erste Folge wird morgen ausgestrahlt. Der 2019 verstorbene Karel Gott wäre an diesem Tag 84 Jahre alt geworden. Der Sänger von Hits wie Babitschka und Biene Maja verkaufte im Laufe seiner langen Karriere Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Und wir haben es gehört, die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood treten in den Streik. Der Vorstand der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild hat einstimmig für eine Arbeitsniederlegung gestimmt, nachdem bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios keine Einigung erzielt werden konnte. Und damit gibt es zum ersten Mal seit 60 Jahren einen Doppelstreik. Denn die Drehbuchautorinnen und Autoren streiken auch. Und das schon seit Wochen. Unser Korrespondent in L.A. ist Arne Bartram und er hat uns gestern hier in Fazit schon über die Hintergründe aufgeklärt. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wie es weitergeht. Guten Abend nach L.A.
Hallo, hallo.
Wann geht der Streik denn eigentlich offiziell los? Und heißt das, dass wir jetzt vielleicht schon ganz bald keine neuen Serien und keine neuen Filme aus Hollywood mehr zu sehen bekommen?
Also los geht's offiziell hier um Mitternacht. Das müsste also so gegen 9 Uhr deutscher Zeit dann morgen früh sein. Es gibt aber allerdings jetzt schon die ersten Auswirkungen, denn in London hat es die Filmpremiere eines großen Hollywood-Blockbusters gegeben und das war eben zeitgleich mit der Verkündung des Streiks und da sind dann einige anwesende Stars wie Matt Damon aufgestanden und haben die Premiere verlassen, denn auch solche Promotion-Auftritte soll es eben während des Streiks wohl nicht mehr geben. Ganz konkrete Auswirkungen auf uns alle Zuschauerinnen und Zuschauer hat es, indem wir wahrscheinlich jetzt noch länger als sowieso schon auf unsere Lieblingsserien, auf neue Staffeln davon oder auch auf neue Filme warten müssen.
Vielleicht wird das dann wieder die Stunde des Radios. Wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler sind denn eigentlich in der Gewerkschaft organisiert? Also wird der Streik jetzt tatsächlich alles zum Erliegen bringen oder wird das dann die Stunde der Schauspieler, die nicht in der Gewerkschaft organisiert sind, wird man mit denen dann vielleicht Produktionen irgendwie aufrechterhalten können?
Also das glaube ich jetzt nicht, zumindest nicht in großem Maß. Es gibt natürlich unterschiedliche Konzepte für die Fernsehsender, beispielsweise mehr auf Reality-Fernsehformate zu setzen. Für Hollywood sehe ich das jetzt aber nicht wirklich als große Alternative, denn die Schauspielergewerkschaft, die ist schon groß und mächtig. Sie hat nach eigenen Angaben rund 160.000 Mitglieder, von kleineren Schauspielern bis eben hin zu den Megastars. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie ein Hollywood-Blockbuster-Unternehmen auf einmal sagt, okay, Meryl Streep hat jetzt abgesagt, die streikt, dann nehmen wir halt Erna Müller, die hat gerade Zeit. Also das okay. Sehe ich jetzt nicht wirklich kommen.
Fair enough, ja. Es gab eine lange Vorgeschichte, es gab Verhandlungen. Hat die Gewerkschaft diesen Schritt dann heute aber dann vielleicht doch nochmal begründet, als sie bekannt gegeben hat, dass es jetzt eben zum Streik kommt?
Ja, und zwar die Präsidentin Fran Drescher, kennt der ein oder andere wahrscheinlich noch als die Nanny aus der 90er-Jahre-Fernsehserie. Die hat eine sehr emotionale Ansprache an die Mitglieder gehalten und hat gesagt, das jetzt ist ein Moment, ein historischer Moment der Entscheidung. Denn jetzt würde sich eben entscheiden, wie diese ganze Industrie auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiter funktionieren würde. Jetzt werden sozusagen die Spielregeln festgemacht, was angeht den Umgang mit der künstlichen Intelligenz, denn das ist ja eines der großen Themen, eine der großen Forderungen, dass man eben klare Regeln schafft, dass die Studios nicht einfach Schauspieler ersetzen könnten. Das hat sie nämlich auch gesagt. Darum geht es eben jetzt, dass wenn man sich jetzt nicht engagiert, jetzt nicht standhaft bleibt, dass dann die Gefahr besteht, dass Schauspieler durch Technik ersetzt werden könnten.
Sie beobachten das Ganze ja schon länger. Ist das eigentlich ungewöhnlich, dass so eine Entscheidung fast einstimmig oder sogar einstimmig gefällt wird? Also in Deutschland wäre das ja wahrscheinlich nicht so der Fall, dass da alle hinter einer Entscheidung stehen.
Tatsächlich ist die Frustration, glaube ich, sehr, sehr groß bei den Schauspielern. Es gab ja vor einiger Zeit eine Abstimmung für den Fall, dass es eben keine Einigung gibt. Da haben 98% der Mitglieder dafür gestimmt. Also da scheint schon ein hohes Frustrationslevel bei den Schauspielern zu sein, denn auch gerade hier in L.A., in Hollywood, auch hier schlägt die Inflation zu, das Leben wird teurer. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger Geld, sagen sie, zum Beispiel, weil eben die Streaming-Plattformen keine Bonuszahlungen leisten würden, wenn eben Film oder Serie gut läuft im Vergleich zum Fernsehen, wo man ja an den Quoten quasi sehen kann, okay, läuft gut, dann kann man eben aushandeln, da gibt es einen extra Bonus für. Die Streaming-Plattformen veröffentlichen oft gar keine Zahlen, was gut abgerufen wird. Deshalb ist der Frust so groß, dass da jetzt alle gesagt haben, da müssen wir jetzt mal zusammenhalten und wirklich jetzt was verändern, sonst ist es zu spät.
Die Entscheidung ist ja erst vor ungefähr 2 Stunden gefallen. Gibt es denn jetzt schon erste Statements der Arbeitgeberseite, also der Hollywood-Produzenten?
Ja, wenig überraschend sagen die, sind die damit natürlich nicht einverstanden. Die Allianz der großen Produzenten, also der Filmstudios und auch der Streamingdienste, hat schon gesagt, sie hätten eigentlich historischen Gehaltserhöhungen zugestimmt und auch bahnbrechende Vorschläge gemacht zum Schutz digitaler Abbildern von Schauspielern. Und auch der Chef von Disney, der hat im Sender CNBC gesagt, die Gewerkschaften, die hätten jetzt einfach unrealistische Erwartungen und der Streik, der käme jetzt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für die Branche, weil eben auch die Produzenten und Filmstudios unter enormem Druck stehen, Geld zu sparen, wegen des großen, großen Konkurrenzkampfes der vielen Streaming-Anbieter, die da in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind.
Na gut, ein Streik kommt natürlich nie zur passenden Zeit. Heute Abend um kurz vor 10 unserer Zeit fiel die Entscheidung. Hollywoods Schauspielerinnen und Schauspieler treten in den Streik. Anne Bartram hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Danke dafür.
Gerne.
Die beiden italienischen Künstler Eva und Franco Mattes sind seit mehr als 20 Jahren Pioniere der Netzkunstbewegung und jetzt zu Gast im Frankfurter Kunstverein. Technologie ist nicht einfach nur ein Werkzeug, sondern beeinflusst ganz stark unseren Körper, unseren Geist, unsere Ängste, sind die beiden überzeugt. Und sie hinterfragen auf ironisch-kritische Weise das Internet. Da fragt man sich doch sofort, etwa das ganze Internet? Fake News heißt ihre Ausstellung und die hat sich Rudolf Schmitz für uns angesehen.
Eine aus gelb lackiertem Metall geformte Kabeltrasse windet sich vom Erdgeschoss des Kunstvereins durch sämtliche Räume der Ausstellung. Sie sorgt als unübersehbarer Nervenstrang für die Verbindung aller künstlerischen Statements und ist zugleich eine Realmetapher für die so oft vertuschte Materialität des Internets. Franziska Nori, Leiterin des Frankfurter Kunstvereins.
Zum Beispiel Cloud. Cloud suggeriert ja, dass es irgendwo ist, dass es keine feste Verortung hat, dass es nicht materiell ist und auch nicht greifbar. Dabei ist ja erstmal eine Cloud nichts anderes als eine sehr, sehr große Ansammlung von sehr leistungsstarken Rechnern, von sehr viel Kabeltrassen, von sehr viel Metall, von stromverbrauchenden Infrastrukturen.
I was far from imagining that that violence could be so prominent on social media. People show behavior outside of any social norms.
Eine sich schminkende junge Frau spricht über die zunehmende Akzeptanz von Gewaltdarstellungen in den sozialen Medien. Zu sehen und zu hören auf einem von 6 liegenden Screens, die zunächst von aufrecht stehenden Platten verdeckt sind, die wie minimalistische Skulpturen wirken. Eva und Franco Mattes haben in Berlin sogenannte Content-Moderatoren interviewt. Die Veröffentlichungen in den sozialen Medien, Facebook oder Instagram, sichten und gegebenenfalls zensieren oder löschen. Die aufrecht stehenden Platten ähneln den Arbeitstischen der Interviewten. Dann hat das Künstlerduo 6 SchauspielerInnen gebeten, diesen Aussagen ihre Stimme zu leihen und das Ganze in einem Make-up-Tutorial darzubieten.
Die Arbeit heißt The Bots und suggeriert oder knüpft daran an, dass wir eigentlich immer der Meinung sind, dass das Internet hauptsächlich von Suchmaschinen, von automatisierten Prozessen, von diesen anstößigen Inhalten gereinigt wird. Das ist nicht der Fall. Es sind immer Menschen. Junge Menschen, die nämlich entweder whistleblowen oder autokratische Missstände versuchen anzuprangern, haben in einer Zeit versucht, eine Tarnung ihrer Botschaften durch die Simulierung von Make-up-Tutorials zu veröffentlichen.
Eva und Franco Mattes versuchen sichtbar zu machen, was das Internet mit uns macht, wie es uns steuert und dirigiert, welche Machtstrukturen sich darin verbergen, auf welchen Materialitäten es beruht und nutzen dazu den klassischen, verfremdenden Blick, wie Eva Mattes erläutert.
One of the pieces in the show was born on this speculative idea by architect Ren Kohlhaas.
Ein Werk der Ausstellung geht auf die Idee von Rem Koolhaas zurück, ein Museum in ein Datenzentrum zu verpflanzen, weil beide schließlich Archive sind. Wir haben diese Idee nun umgedreht und bringen ein Datenzentrum in den Frankfurter Kunstverein.
Bei einigen Arbeiten dieses Künstlerduos fühlt man sich an die One-Minute-Sculptures von Erwin Wurm erinnert, also an relativ sinnbefreite Handlungen und Posen, die von bestimmten Personen auf Anweisung ausgeführt werden. So haben Eva und Franco Mattes immer wieder auf Online-Marktplätzen für digitale Dienstleistungen Personen beauftragt, sich bei bestimmten Handlungen zu filmen. Ohne zu wissen, woher der Auftrag kommt, posieren unterschiedliche Menschen zum Beispiel mit einem Eimer auf dem Kopf und führen dabei einen militärischen Gruß aus. Um diese kurzen Videos zu sehen, muss man sich allerdings ziemlich verrenken und damit selbst eine Performance durchführen, wie Franco Mattes erklärt.
There are certain monitors.
Einige Monitore haben ungewöhnliche Positionen. Zwei zum Beispiel formen ein Zelt auf dem Boden. Und um das Video zu sehen, müssen sie sich hinlegen. Ein anderer Bildschirm hängt kopfüber von der Wand, kurz über dem Boden. Und wenn sie sich darunter legen, sind sie unangenehm nah dran.
Lay down and you're gonna be uncomfortably very close to the screen.
Aber diese Verrenkungen, die den BesucherInnen abverlangt werden, sind keine abgedroschenen Übungen in Sachen Partizipation. Sie verweisen auf ironische Art auf die Verformungen, die das Internet bei uns bewirkt, ohne dass wir es vielleicht spüren.
Wir formen unsere Werkzeuge und sie formen uns. Technologie ist nicht einfach nur ein Werkzeug, sondern beeinflusst ganz stark unseren Körper, unseren Geist, unsere Ängste.
Die Fake Views, die trügerischen Bilder, mit denen uns das Internet oft genug zur Meinungsmache oder zur Stimulierung des Konsumverhaltens überschwemmt, werden von Eva und Franco Mattes mit Ironie und Aufklärungshoffnung dekonstruiert. Ein animierendes Lehrstück in Sachen Medienkompetenz.
Rudolf Schmitz über Fake Views, eine Ausstellung von Eva und Franco Mattes im Frankfurter Kunstverein. Ab morgen ist sie bis zum 10. September zu sehen. Und damit geht's jetzt hier weiter mit der Kulturpresseschau. Arno Ozesek ist heute kein Mann der langen Umwege.
Um direkt zur Sache kommen zu können, unterstellen wir, dass Sie Campino, Gerhard Polt und die Wellbrüder kennen. Weil die mal wieder gemeinsam auf Tour gehen, hat die Süddeutsche Zeitung Moritz Baumstieger ins Trainingslager am Schliersee geschickt. Offenbar, um den aktuellen Leistungsstand der Herren in puncto Frotzeln, Sticheln, Herumalbern und Rumlabern zu testen. Hier ein Auszug der SZ-Dokumentation. Als Baumstieger erklärt, sein Schwager sei wegen des Liedes »Ich würde nie zum FC Bayern München gehen« aus dem Jahr 2000 immer noch verletzt, umso mehr, als es mittlerweile auch Baumstiegers Kinder ständig singen würden, kommentiert Stoffel Well, »Da wurde doch alles richtig gemacht in der Erziehung.« Und Campino erklärt, einen Tag nach der Veröffentlichung des Liedes sah man auf RTL Bayern-Spieler Platten von den Toten Hosen in die Mülltonne werfen. Toll. Und das Schönste, was je über uns gesagt wurde, kam von Uli Hoeneß. Das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft mal ersticken wird. Was soll ich heute sagen? Wir waren noch nicht im Gefängnis? Dazu Stoffel großzügig. Satireverständnis war nicht Hoeneß' größte Stärke. Campino, ich habe gewettet, als der im Gefängnis war, wenn er rauskommt, wird er empfangen wie Gandhi. So kam es. Ob's beim Schubeck auch so sein wird? Fragt Michael Well. Woraufhin Stoffel entgegnet, der schreibt jetzt in Haft in Landsberg ein Buch. Mein Mampf. Nicht ihr Humor? Tja, lustigeres als das SZ-Gespräch der vier Faxenmacher werden Sie in den frischen Feuilletons nicht finden. Darum zu ernstem Stoff. Unter der Überschrift »Der Irrtum der Imperialisten« behauptet Josef Joffe in der Neuen Zürcher Zeitung, die jüngere Kriegsgeschichte lehrt, wer angreift, erntet nur selten den Sieg. Joffe tut, was derzeit schwer in Mode ist. Auch er zieht seinen Karl von Clausewitz, sprich den Klassiker vom Kriege, aus dem Regal, um seine Thesen mit der denkbar größten Autorität im Rücken unters Volk zu bringen. Clausewitz hatte etwa gemahnt, im Krieg nicht den ersten Schritt zu tun, ohne an den letzten zu denken. Eine bestürzend schlichte Forderung, die allerdings von Napoleon beim Russlandfeldzug über George W. Bush im Zweiten Golfkrieg bis hin zu Putin beim Angriff auf die Ukraine viele Kriegsherren nicht erfüllt haben. Vor diesem Hintergrund erklärt Joffe, anders als das unbezwingbare Russland muss die Ukraine ihre Existenz retten. Sonst verkommt sie zum zerbrechlichen Rumpfstaat von Moskaus Gnaden. Der Wille ist ein mächtiger Kraftverstärker. Motivation schlägt Masse und das Nationale das Imperiale, weil das Volk nur die Wahl hat zwischen Joch und Kampf. Ho Chi Minh, der die Franzosen aus Vietnam vertrieb, hat die Asymmetrie der Opferbereitschaft in zwei Sätze gefasst. Ihr könnt 10 von uns umbringen und wir nur einen von euch. Trotzdem werdet ihr verlieren, werden wir gewinnen. Er behielt Recht. Josef Joffe in der NZZ. Sie genießen, wie wir auch, den unschätzbaren Vorteil, am Wochenende nicht an die Front ziehen zu müssen. Sie können in die Clubs ziehen, wo die größte Gefahr nicht von Projektilen, sondern von bunten Pillen ausgeht. Doch klein ist diese Gefahr nicht, erklärt die Tageszeitung Die Welt unter dem Titel »Der Spaß und sein Preis«. Was speziell Ecstasy betrifft, erinnert sich der Schriftsteller und Journalist Iron, selten sind eine Droge und eine Subkultur eine derart synergetische Verbindung eingegangen. Man muss sich nur die Schlagworte der Rave-Bewegung anschauen. Peace, Love, Energy, Unity, Trance, um zu sehen, dass sie all das forderte, was Ecstasy versprach. Elektronische Musik und chemische Drogen, das passte perfekt ins eskapistische Zeitalter. Feiern statt demonstrieren, Körperkult statt Kapitalismus, ein geiles, irgendwie auch hirnloses Abtanzen, sexy, happy, anti-intellektuell. Lange galt Ecstasy als relativ harmlos, doch die überdosierte Blue Punisher-Variante hat nun bereits mehrere Menschen umgebracht. Darum referiert der Weltautor Iron die Grundregeln, die sich die Szene unter dem Slogan »Safer Use« gesetzt hat. Unbekannte Pillen erst zur Hälfte antesten, ausreichend Flüssigkeit trinken, kein Mischkonsum, mehrere Wochen Pausen zwischen dem Feiern. Irgendwie vermuten wir, dass Sie auch ohne diese Tipps heil durchs Wochenende kommen würden. Viel Spaß dabei.
Das sagt Arno Zesek in der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges. Und ich sage Tschüss.